Gude, hallo, herzlich willkommen zurück aus unserer Mini-Pause. Es tut uns leid, wir konnten letzte Woche leider nicht übertragen, da kann ich gleich nochmal was zu erzählen, warum dem so war. Aber ich begrüße erstmal natürlich den lieben Lessi. Hi, grüß dich.
Gude, ihr Lieben.
Ja, wir sind wieder am Start. Ich war letzte Woche im Urlaub quasi. Ich war das komplette Wochenende ab quasi Mittwoch unterwegs in Mission Normalität. Das war ziemlich abgefahren. Ich war auf einem Festival in Sachsen-Anhalt und ich habe das Gefühl, dass an der Grenze zu Thüringen war Corona vorbei irgendwie. Interessanterweise. Das muss ich dir echt mal erzählen. Und Scheiß, ich bin auf das Festivalgelände gekommen. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ich so, ja, okay, die haben angekündigt hier Hygienestandards und so weiter und so fort. Alles schön und gut, denke ich. Das ist halt wie halt überall. Und bin ich da drauf gekommen. 4200 Leute waren dafür angemeldet, haben Tickets gekauft. Es waren keine Abstände. Der Festivalplatz war wie immer. Die Leute waren wie immer. Und die Konzerte waren wie immer, selbst Masken wurden nicht getragen und es war erst ein bisschen spooky, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ziemlich verrückt, die ganze Geschichte. Natürlich haben die am Eingang krass kontrolliert 3G, so das ja. Aber da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber an der Stelle eine gute Nachricht für alle. Ich habe lange in den letzten Monaten drüber nachgedacht, wird es irgendwann mal wieder so, wie es mal war. Und ich muss sagen, ab dem zweiten Tag war es genauso, wie es mal war. Also muss ich echt sagen, das hat auch gefetzt, hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen früher weg, weil es aus privaten Gründen mussten wir ein bisschen früher abreisen. Haben das den letzten Tag nicht mehr mitgenommen. War auch ganz gut, weil ich habe mir zwar kein Corona da eingefangen, hat glaube ich auch niemand. Das war eigentlich echt ganz okay. Von der Seite, aber ich habe mir einen fiesen Magen-Darm-Virus angefangen und habe oder Lebensmittelvergiftung oder irgendwas. Ich habe auf jeden Fall dann auch die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag mich übergeben müssen und war dementsprechend auch außer Gefecht gesetzt, sodass wir auch keine Waldhessen-Gebabbel-Folge irgendwie im Anschluss an das Augsburg-Spiel machen könnten, wo wir aber auch gleich den Übergang machen können zu den Spielen, weil ne, ich habe mich übergeben, die Eintracht hat sich, ich würde fast sagen, ergeben, aber nicht ganz. Das Spiel gegen Augsburg war doch schon eine ganze Spur besser wie davor, die Woche gegen Dortmund, aber Lessi, man könnte schon nach den ersten drei Spielen Mannheim, Dortmund und Augsburg von so einem kleinen Fehlstart sprechen, oder?
Also erstmal schön, dass die wieder besser geht. Wir kommen zurück unter den...
Hör auf, mir ging es echt.
Was sag ich? Ganz schön dreckig. Nein, schön, dass du wieder über dem Berg bist. Und ich bin da zwiegespalten. Ich hab da echt einiges zu sagen zu diesem Start und für mich ist es kein schöner Start, aber Fehlstart ist für mich dennoch was anderes. Da können wir aber treppchenweise hinkommen, um das Ganze aufzuräumen, was passiert ist. Mannheim haben wir schon diskutiert. Da haben wir ja schon mal einmal zusammengesessen und entsprechend war das für nach wie vor ist es für mich vollkommen fein. Ich freue mich für die Freunde aus Monheim und dementsprechend bin ich im Grunde da ganz, ganz easy mit. Dortmund, das ist einfach eine Riesenfrechheit. Dieses ganze Spiel ist eine Riesenfrechheit gewesen. Es ist, wir waren verdammt dazu, so zerschlachtet zu werden, aus folgenden Gründen. Ein Erling Haaland guckt sich die ganze EM zu Hause auf dem Sofa an, kleidet sich wie ein Rapper aus den Staaten, swaggt da ein bisschen rum in den sozialen Netzwerken und
Urlaub
auf Mykonos. Du musst dir vorstellen, Haaland, das ist der gierigste Fußballer auf diesem Planeten. Gieriger als ein Ronaldo in diesem Alter. Der ist so ein Monster, das ist unfassbar. Und der wird einfach, weil wenn Norwegen sich nicht qualifiziert hat, wird er so lange auf die Folter gespannt. Und wir sind das Erste, was ihm zu fressen vorgeworfen wird. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann kommt on top dazu, das ist so unfair, dann kommt on top dazu, dass Dortmund zum ersten Mal wieder vor Leuten im Stadion spielt und dann natürlich gegen uns, dann natürlich mit dem Haaland, der im Käfig gelassen wurde und endlich rausgelassen wurde, auf uns zu. Das konnte gar nicht anders ausgehen. Und die Oberfrechheit bei der ganzen Sache, das ist das Schlimmste überhaupt. Da habe ich mich mal so ein bisschen in die Stats begeben, weil ich mir dachte, was ist das eigentlich für eine Frechheit, dass die Dortmunder gefühlt immer ein Heimspiel zum Start haben. Und dem ist so. Ich rufe mir das gerade hier nochmal auf. Wir haben eine Klatsche gegen die bekommen zum Saisonstart. Und zwar, so, kleinen Moment, ich habe es sofort. Genau, wie gesagt, 5-2 haben wir verloren. Letztes Jahr auch ein Heimspiel Dortmund zum ersten Spieltag. 3-0 Sieg gegen Gladbach. Auch keine schlechte Truppe. Muss man auch erstmal machen am ersten Spieltag. Davor das Jahr 5-1 Sieg gegen Augsburg. Okay, Augsburg ist nicht die Übertruppe, aber trotzdem, Dortmund natürlich wieder ein Heimspiel. Und davor das Jahr Dortmund, erster Spieltag gegen RB Leipzig. Direkt so ein Kracher zum ersten Spieltag. Auch ein Heimspiel für Dortmund schon wieder. 4-1 haben sie weggeballert. Das heißt, die Dortmunder, die starten immer zu Hause und dadurch immer mit Vollgas in die Saison. Das ist sowas von unfair, hochgradig unfair. Und ich verstehe es nicht. Und das möchte ich jetzt hier einmal mal auf den Tisch bringen, dass wir dazu verdammt waren, dieses Spiel zu verlieren. Und von daher kann ich das komplett ausklammern. Wir müssen dieses Jahr nicht mehr nach Dortmund. Wir haben es hinter uns gebracht, haben einmal von zwei Spielen gegen Erling Haaland hinter uns gebracht. Und von daher, ja, sehe ich das überhaupt nicht kritisch. Was wir da auf die Platte gebracht haben, das war nichts. Das war einfach, ja, uns fehlt da ein Stürmer. Das war Angsthasenfußball, das war gar kein Fußball.
Ja, tatsächlich. Man weiß auch gar nicht so richtig zum Schluss des Spiels, was man da irgendwie zu sagen sollte. Weil, also auf der einen Seite war man schon extrem enttäuscht, ob der Art und Weise, weil eigentlich hat sich das auch in der, Vorbereitung gar nicht so schlecht angesehen. Von daher waren wir doch einigermaßen verwundert, wie es dann am Ende abgelaufen ist. Dennoch muss ich dir da halt auch recht geben, es ist halt Dortmund gewesen, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und gut, Dortmund hat in der Woche drauf halt auch wieder bewiesen, dass sie Dortmund sind und trotzdem kein Meister werden können. Glorreich Punkte liegen lassen. Was will man da machen? Zum Glück müssen wir ja kein Meister werden, sag ich mal. Und schauen wir mal. Ich hoffe trotzdem, dass das Meisterrennen dieses Jahr offen bleibt. Für uns sind es ja tatsächlich nur, ich glaube, 5 Punkte oder sowas bis zum Ersten. Von daher ist ja noch alles drin. Lassi, dann das Spiel in der Woche drauf, wo ich auf dem Festival verweilt habe. Gegen den glorreichen FCA aus Augsburg. Die Puppenkiste zu Gast im Waldstadion war jetzt kein Leckerbissen für Fußballfans. Du warst da, oder? Ich habe zumindest Bilder von dir gesehen.
Ich war da, ja. Und erstmal freue ich mich, dass wir die Kiste hinten sauber gehalten haben. Das haben wir, glaube ich, in den letzten vier Spielen, glaube ich, gegen Augsburg auch geschafft, kein Gegentor zu fressen. Und korrigiere mich, du hast, glaube ich, was im Blick gerade, aber ich rede erstmal weiter. Ich meine, es ist so. In Augsburg haben wir es eigentlich nicht einfach gehabt in den letzten Jahren, bis wir in den letzten 2 Jahren entsprechend angefangen haben, gegen Augsburg auch erfolgreich spielen. Vor allem in Augsburg, das war jetzt ja zu Hause, aber trotzdem dazu gesagt, gerade in Augsburg war es immer sehr schwierig für uns.
Ja. Raul Bobadilla, das war immer derjenige, der regelmäßig gegen uns getroffen hat.
Ja, und dementsprechend sage ich erst mal, es ist in Ordnung. Viele haben das Spiel vollkommen verteufelt. Das kann ich so gar nicht unterschreiben. Es stimmen viele Laufwege nicht. Das hat man insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen. Da wurden einige Pässe ins Tor ausgespielt. Da, die kennen sich halt noch nicht genug. Aber was ich halt mega finde, ist zum einen, es muss man an der Stelle einfach direkt fallen lassen, Jesper Lindström, der spielt einen geilen Ball. So ein geiler Kicker. Ich bin richtig happy und an dem werden wir noch richtig viel Freude haben. Aber auch ein Höge, der sich überragend schnell einfindet und was heißt einfindet? Er hat noch gar keinen Bezug zur Mannschaft, das muss man an der Stelle schon sagen. Aber er lässt auf jeden Fall aufblitzen, warum wir ihn jetzt geholt haben. Und das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen, ich sehe das gar nicht so kritisch. Wir haben, guck dir mal die Stats an, ich glaube 21-4 Torschüsse. Wir haben klar den Ton angegeben, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Da gab es echt ein paar gute Situationen. Kamada hatte eine sehr, sehr gute Chance. Lindström hatte 2-3 gute Chancen. Diesen Freistoß, den hätte er ein bisschen besser zirkeln müssen. Auch einmal, als er von rechts kam, Ragnar Ache hatte, glaube ich, auch noch eine gute Chance. Wir hatten die Chancen, wir haben sie nicht genutzt. Das nötige Glück hat uns gefehlt und es hatte uns vielleicht, oder es fehlt uns insgesamt einfach derzeit noch der Stürmer. Einer, der die Dinge halt reinballert.
Meinst du wirklich, dass die Chancen so gut waren? Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das jetzt nicht, also es war schon, die waren feldüberlegen, ja, aber ich fand, der letzte Punch hat irgendwie gefehlt, dass da wirklich einer gefährlich aufs Tor draufgekommen ist.
Es waren Möglichkeiten da, die Torschüsse waren da, es waren jetzt keine hundertprozentigen Chancen, aber es waren Möglichkeiten da und wie ich sage, es hat uns halt das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Ich sage auch nicht, dass wir die in Grund und Boden gespielt haben, aber wir haben den Ton angegeben. Augsburg hat lange, lange Zeit gar nicht stattgefunden. Das hat in der zweiten Halbzeit eine ganze Weile gedauert, bis die uns in irgendeiner Weise mal gefährlich wurden. Und dann war das eine kurze Drangphase von ein paar Minuten. Dann war die auch schon wieder vorbei. Verdient wäre es nicht gewesen, wenn die Augsburger mehr als einen Punkt geholt hätten. Verdient wäre es durchaus gewesen, wenn Eintracht sich einfach mal belohnt hätte mit einem Törchen, weil mehr investiert haben wir. Und dementsprechend muss halt Glasner jetzt einfach zusehen, dass er die Mannschaft da zusammenbringt. Und das kann halt echt auch nochmal 2, 3, 4 Wochen dauern, bis wir da so richtig diese Spielidee erkennen und da einfach sehen, dass die auch verstehen, was der Trainer von denen will. Nicht zuletzt muss da zumindest noch mal ein Stürmer kommen, den man dann auch erstmal so ein bisschen reinkriegen muss. Und du siehst, was du bei Augsburg gesehen hast, ein Philipp Kostic hat einige Flanken, gerade in der zweiten Halbzeit, einige Flanken geschlagen, die alle eben nirgendwo gelandet sind. Und vermissen tut man bei ihm seinen Zug zum Tor, seinen Punch, seine Stahlkraft, die letztendlich, er ist ja als unser Zugpferd letzte Saison auch wieder bekannt gewesen und hat bewiesen, dass er das eben nicht verlernt hat. Auch in der Vorbereitung hat er eigentlich ein bisschen mehr gezeigt, dass er was er eben kann, offensiv. Aber ja, man merkt irgendwie, dass er da verzweifelt nach demjenigen sucht, der schon 10 Sekunden vorher weiß, wo Kostic's Ball landen wird und sich dementsprechend dort positionieren wird. Den haben wir derzeit nicht und den brauchen wir schmerzlich.
Ja, absolut. Den brauchen wir schmerzlich. Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Wechselgerüchte. Ich sag dir, ich bin selten so froh gewesen, wenn der 31. August vorbei ist und dieses Transferfenster endlich zu ist. Momentan ist ja mehr, was an Abgängen spekuliert wird, als an Zugängen. Ich glaube, da bewegt sich tatsächlich die nächsten, 3, 4 Tage auf jeden Fall noch extrem viel. Ich hoffe, für uns ehrlich gesagt nicht zu viel. zumindest ein paar, also wir gehen ja gleich nochmal drauf ein. Ja, Augsburg, ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen ernüchtert. Ich habe gedacht zumindest, okay, nach Dortmund. Aber es war auch wieder so ein typisches Spiel, ne? Du verlierst gegen Dortmund, wirst abgeschossen und dann kriegst du einen Gegner, die sich halt komplett hinten reinstellen. Also ich habe nicht einen Torschuss von Augsburg großartig gesehen. Die sind nie großartig über die Mittellinie gekommen. Die hatten, nachdem Niederlechner sich verletzt hat, eigentlich auch gar keinen Stürmer mehr auf dem Feld. Das war eigentlich eine relativ große Witzveranstaltung, was die gegen uns da gebracht haben. Ich hoffe halt, dass Bielefeld nicht diesen ähnlichen Weg geht. Ansonsten, wenn das so weitergeht und wir werden von den starken Gegnern abgeschossen und von den schwachen, stellen sie dich mit 11 Mann vor einen 16er, dann wird es eine relativ heftige Runde für uns. Aber ich will da auch nicht zu negativ sein. Es wird unsere Zeit kommen und die letzten Jahre sind wir auch erst relativ spät gestartet. Eintracht ist Spätstarter, wissen wir auch.
Gut Ding will Weile haben und am Ende bin ich da aus dem Stadion raus und war mir nach 5 Stück, die wir gefressen haben in der Woche zuvor, erstmal insgesamt mit mir, ich war ganz happy, dass wir einfach die Null gehalten haben. Schade, dass wir es nicht gewonnen haben, schade, dass wir uns nicht belohnt haben, aber unterm Strich war es ein ganz großer Schritt nach vorne, ja, wie ich finde, vom BVB-Spiel rüber zum Augsburg-Spiel. Und den nächsten Schritt, den weiteren Schritt, den müssen wir jetzt machen auf der Alm.
Dann machen wir mal einen weiteren Schritt auf unserer Liste und vergeben für die 2 Spiele die Jagdstölze. Der Jagdstolz des Spiels. So, Jagdstolze des Spiels. Ich würde sagen, ich fange bei Dortmund an. Du kannst dann bei Augsburg anfangen. Und bei Dortmund habe ich tatsächlich eben auch, während du auch geredet hast, habe ich lange überlegt, ich dachte, scheiße, wer kriegt denn für Dortmund das Ding? Aber da habe ich gesagt, Hauge ist für mich da die einzige Wahl, die man da irgendwie treffen kann. Kevin Trapp, sehr unglückliches Spiel gehabt. Ansonsten kannst du da auch keinen rausnehmen, der eine wirklich überragende Geschichte irgendwie gespielt hat. Hauge hat da noch in der zweiten Halbzeit am meisten für Aufregung gesorgt. Mit denen konnte die Dortmunder Hintermannschaft nicht so ganz so viel anfangen. Von daher mein Jagdstolz des Spiels in dem Falle Richtung Norwegen.
Ich würde sagen, meiner auch, und zwar zu Erling Haaland. Das war eine heftige Partie von ihm. Und ganz ehrlich, da muss man mal ein Novum einführen. Für diese Zerschlachtung hat er sich den redlich verdient.
Ja, jetzt sind wir natürlich in einer Patt-Situation. Ich würd einfach mal in meiner internen Liste Norwegen hinschreiben. Und dann, wenn ich dann in einem Jahr drauf gucke, weiß ich gar nicht mehr, was ich gemeint habe und wer Zauge gehen.
Hauge bekommt den und schöner Einstand. Dankeschön für das Törchen. Das war zumindest wichtig, damit wir nicht tabellarisch da mit Fürth ganz, ganz unten drin sind.
Und mit Gladbach.
Fürth nach dem ersten.
Nee, Gladbach müsste eins hinter uns sein, oder?
Ja, ja, Gladbach ist sowieso hinter uns. Die bleiben auch hinter uns. Da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Aber warte mal, nach dem ersten Spieltag, Fürth hat ja eine 5-1-Klatsche von Stuttgart bekommen.
Ja,
ne?
ja, wir sind irgendwie 14er oder sowas.
Ja.
Ist ja egal, da bleiben wir nicht.
Ja, wie dem auch sei. Was vor allem, ich bin aus dem Stadion raus, ne? Und zum einen habe ich mir gedacht, gut, wir haben kein Tor gefressen. Irgendwann habe ich mir die Tabelle nochmal angeguckt. Dann musste ich, die Tabelle direkt live war, glaube ich, dementsprechend noch nicht so. Aber die Tabelle am Sonntagabend, stimmt, nach dem Spiel war die so noch nicht. Aber hey, ich sage jetzt mal was, pass auf, Klaus, das ist meine These zur Saison. Ich unterschreibe dir heute hier mit meinem besten Kugelschreiber, von mir aus gerne mit dem Tintenfüller. Wenn du mir hinlegst und ich dürfte es unterschreiben und es wird so eintreffen, ich würde es machen, ohne eine Sekunde zu überlegen. Ich nehme die Relegation, solange Gladbach und Hertha hinter uns bleiben. 100%. Oh. 100%. Ich würde direkt unterzeichnen. Sag mir nur, wo.
Ich hab gerade mal in unsere Saisonprognose reingeschaut. Da hast du Gladbach auf Platz 4 gesetzt. Haben's auch noch
ja, einen Weg vor ja, sich. Ja, das habe ich auch nicht grundlos, sage ich mal so.
Ich habe auch gesagt, dass Dejan Jovelic unser Superscorer wird. Von daher Erfolgspodcast. Wir wissen ja, wie so Sachen funktionieren.
Nein, aber ich will damit sagen, solange Hertha und Gladbach hinter uns sind, bin ich happy. Da geht's mir gut. Also ja. Gar keine Beschwerde von meiner Seite, gar kein Fehlstart, absolut nicht. Hertha hat einen scheiß Fehlstart, weil die haben keinen Punkt als einzige Mannschaft. Keinen Punkt als einzige Mannschaft.
Und der Prinz hat sich verletzt, der arme Kerl. Der wird sich auch denken, was habe ich mir da wieder angetan?
Ja.
Warum nur, warum? Hättest du mal, wärst du mal. Naja, egal. Wäre Fahrradkette, hat seinerzeit Andi Brehme, glaube ich, schon gesagt. Wer kriegt denn deinen Jagdstolz für Augsburg?
Jesper Lindström.
Jesper Lindström? Oh, okay. Ja. Ich habe tatsächlich an Gibril Sow gedacht. Warum bei dir Jesper Lindström?
Weil ich... für mich war er gut, so gehe ich mit. Ist ein Spieler, den müsstest du direkt oder genauso auf der Rechnung haben. Aber für mich war Jesper Lindström der gefährlichste Spieler auf dem Platz. Er hat das Spiel an sich gerissen, er war für mich der Dreh- und Angelpunkt und er hat echt nochmal mehr aufblitzen lassen, was wirklich in dem steckt.
Gut. Dann gehen wir.
Technisch so geil, der macht einfach Spaß.
Gehen wir mit voller Skandinavien-Power in das Spiel gegen Arminia Bielefeld jetzt am Samstag. Ich habe Jesper Lindström jetzt mal für uns mit eingetragen, weil ich finde auch, der Junge hat da tatsächlich auch am meisten Torgefahr ausgestrahlt. Wir gehen mit dem Thema Torgefahr direkt in die nächste Kategorie. Wir brauchen nämlich dringend mehr Torgefahr. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe einfach mal hier was aufgemacht und ich weiß jetzt nicht, welcher Ton da rauskommt. Ich bitte um Entschuldigung, wenn das irgendwas Komisches ist. Moment. Da kommt gerade gar nichts. Okay. Ich wollte eigentlich so... Naja, egal. stellt euch ein paar fallende Münzen vor. Wir kommen zur Wechselstube. Und zwar... möchten wir jetzt mal so ein bisschen Licht in das Chaos bringen, was jetzt irgendwie die letzten Stunden und Tage so los war. Lassie, für dich allererste Priorität Stürmer, richtig?
Oui.
Ja. Dann wollen wir mal auf der Zugangsseite gucken. Was könnte sich auf der Zugangsseite tun? Stürmer, die im Gespräch sind und die ja durch eigentlich alle Medien schon durchgelaufen sind, ist der Name von Benfica Lissabon Carlos Vinicius. Ich denke mal, YouTube-Scouting beherrscht er auch ganz gut, nehme ich mal an, ne?
Ja, jeder, oder?
Ja, ja. Hast du dir ein paar Dinger von ihm mal angeschaut? Ist ja auch tatsächlich ein interessanter Spieler, Torschützenkönig in Portugal gewesen, dann nach Tottenham ausgeliehen, hat tatsächlich auch für Tottenham oft genetzt, aber eher in der Europa League, kam in der Premier League kaum zum Einsatz, ist dann wieder zurück und ist jetzt Bankdrücker in Lissabon. Hinter Haris Seferovic.
Ja, ich finde es irgendwie erstaunlich, dass Benfica in einem Transferfenster, wenn er jetzt wirklich gehen sollte, Vinicius zu uns kommt, dass sie einen Vinicius und einen Waldschmidt abgeben und trotzdem noch für die Champions League-Saison gut aufgestellt sein wollen. Krass, was bei denen los ist. Also
ja, die haben irgendwie, ich habe das auch gelesen, die haben eine extrem große Loan-Army. Also die haben irgendwie, ich glaube, fast ein Dutzend Spieler, die irgendwo hin verliehen sind, die dann zurückkommen. Mm. Die haben einen ultra großen Kader und wissen gar nicht, damit umzugehen. So, natürlich kriegen die Leute auch Lohn und müssen bezahlt werden. Gut, Benfica hat sich jetzt gestern für die Champions League qualifiziert, von daher ist Geld da, glaube ich, jetzt nicht das ausschlaggebende Argument. Die Frage ist, können wir uns denn halt leisten? Also es ist die Rede von einer Leihe mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht. Lissabon hätte gerne Kaufpflicht, so wie ich das den Medien entnommen habe. Die Eintracht hätte gerne eine Option, beziehungsweise eine Pflicht bei Erreichen von Ziel XYZ. Dass wir jede Menge Geld ausgeben für einen Spieler, der am Ende uns sehr, sehr viel kostet und so gut wie gar nichts reinbringt. Dann will man sich so ein bisschen absichern und Lissabon will sich seinerseits absichern und jetzt hängt es gerade so ein bisschen, wahrscheinlich schon seit ein paar Wochen. Und ja, jetzt haben sie noch 4,5 Tage Zeit, das Ganze noch ins Lot zu bringen. Wäre das jemand, mit dem du leben könntest für den Sturm als Erbe des Silva?
Ich glaube, so viel anderes, vielversprechendes bieten sich einfach an. Es ist, ja, ich bin offen dafür. Das ist eine Kante, der ist ein Riese, ne? Ist trotzdem, so wie ich es, du hast eben das Stichwort YouTube-Scouting angesprochen und so wie ich es auch ein bisschen mitbekommen habe, mitgelesen habe, ist das ein Stürmer, der trotz seiner Größe sehr, sehr schnell ist, schneller als ein Silva allemal, da ordentlich Speed auf die Platte bringt. Und ja, Tino hatte, der Latino, schön groß nach Meckbach, hatte ja neulich auch so ein Screenshot von irgendeinem Typen, dessen Onkel Benfica-Fan ist. Aber ja, solche spannenden Insights, der hat sich ja da Mühe gegeben, das alles zusammenzutragen, der wird da ja schon ein bisschen verehrt. Und die können es nicht so ganz verstehen, warum er da auch, beziehungsweise ist er in Ungnade gefallen beim Coach. Und wenn du dann bei solchen Spielern, die eigentlich nicht aufgrund ihrer sportlichen Qualifikation gerade so hinten abfallen, sondern aufgrund von ja, irgendwelchen Missständen, wenn du da an der richtigen Adresse bist, dann gräbst du halt so Leute aus, die dann bei uns einschlagen. Davon haben wir in den letzten Jahren immer wieder Leute gehabt. Ein Younis, ein Silva, die waren alle irgendwie abgeschrieben und haben es bei uns dann geschafft. Von daher gucken wir mal. Also ich bin da super gespannt. Wenn er kommt, sehr, sehr gerne. So eine Kante brauchen wir vorne.
Ja, mit Menschen, die bei Benfica Lissabon es nicht so richtig den Durchbruch geschafft haben, haben wir bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Man denkt an Luka Jovic. Im Sturm gibt es noch zwei so ganz lose Gerüchte, die aber wahrscheinlich eher beratergetrieben sind, meiner Einschätzung nach. Das eine ist der Spieler Scamacca aus Italien. Hat die Bild-Zeitung irgendwie schon so ein bisschen mal gerüchtet. Ich glaube, der ist gerade von Sassuolo. 22-jähriger Stürmer, die ganzen Spieler aus Italien, ich denke da an Pinamonti vom letzten Jahr, was da ins Gespräch gebracht wird, das ist viel Schreiberei, glaube ich, da ist nicht sehr viel dahinter. Der andere Name ist David Origi, ich weiß es jetzt gerade nicht, den ich heute nochmal irgendwo gelesen hatte, der wohl auch in halb Europa irgendwie heißt er David? Nee, Divock.
Divock, Origi.
Ja. Der in halb Europa irgendwo angeboten wird und angeblich wären Bundesliga-Vereine auch dran, würde halt vom Profil her auch zu uns passen. Aber das ist wirklich sehr wenig konkret, diese ganzen Geschichten. Und das verstreut sich eher auf der Stürmerposition.
Ein Origi würde ich auch nehmen. Da denke ich direkt an diesen Geniestreich von Liverpool im Spiel gegen war das nicht gegen Barca sogar? Diese Ecke von Trent Alexander-Arnold, wo der so tut, als würde er gerade vom Eckpunkt weggehen, sieht den Origi da rumlaufen.
War das Champions-League-Halbfinale oder sowas war das, ne?
Ja, sprint zurück zur Eckfahne und zieht direkt ab und der knallt das Ding da rein. Das ist so ein geiles Ding. War natürlich die Vorlage 90% des Tores und umso geiler. Aber ja, der Origi hat den ja reingeknallt und finde ich ein Spieler, der sehr underrated ist tatsächlich. Der hat auch immer bei Liverpool sowieso einen schweren Stand. Und war der nicht bei Wolfsburg auch mal?
Richtig, der war in Wolfsburg.
Also um Scheißverein kannst du es ja auch nur nicht packen. Also.
Wobei der stammt auch, ist von Lille, ist er nach Liverpool gewechselt, dann ist er zu Wolfsburg verliehen worden. Dann ist er wieder zurück nach Liverpool gegangen, 2018, 19 und ist seitdem da jetzt auch fest im Kader drin, hat halt kaum gespielt. So. Hat jetzt einen aktuellen Marktwert von 12 Millionen Euro, ist 26, aber der will wahrscheinlich auch jetzt irgendwann echt mal kicken.
Aber genau so einer war doch Silva, bevor er zu uns kam. Ja. Ähnliches Alter und genau so im, genau. Im, in einem Loch einer Karriere, die eigentlich sehr viel vielversprechender gewesen ist, als das, was er bis zu einem Zeitpunkt, als Silber eben zur Eintracht kam, eben ab oder ja aufblitzen ließ. Und von daher denke ich mir, genau solche brauchen wir, genau solchen müssen wir das Vertrauen schenken, die hier aufbauen, und in Frankfurt fühlt sich sowieso jeder wohl.
Dafür sorgt schon Timmy Chandler am Ende. Das läuft dann schon irgendwie. Ja, warum nicht? Also Divock Origi oder Carlos Vinicius, warum nicht? Ich glaube, das passt vom Profil her. Ist das so ein bisschen das Ben-Manga-Profil? Das ist so ein bisschen das Eintracht-Profil, so diese gescheiterten Jungstars dann nochmal aufzubauen. In Anführungszeichen gescheitert. Du weißt, dass die Jungs richtig was auf dem Kasten haben, aber das momentan aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Ich bin gespannt, ich würde es feiern. Wir gucken mal, am Ende muss auf jeden Fall irgendwas geholt werden, weil mit Gonzalo Paciencia und Ragnar Ache als, weiß nicht, Stoßstürmer wird es ein bisschen enge. Und man hat die Verzweiflung Philipp Kostic fast schon angesehen. So viele Flanken, wie er da reingeschlagen hat, da musst du eigentlich schon Lindström vielleicht noch vorne mit hinstellen. Der ist ja auch noch ein bisschen größer. Und Hauge ist ja auch, oder Hauge ist ja auch einer, der jetzt nicht ganz so klein ist. Die haben aber ein ganz anderes Spiel, oder die sind auf einer ganz anderen Ebene. Und
verschenkt.
Ja, das wer verschenkt.
Verschenkt. Das, was Lindström leisten kann, das brauchen wir auf einer anderen Position. Ja. Und Höger würde ich auch nicht in Sturm stellen, weiß nicht. Also da brauchen wir schon einen, der eher schon mal nachgewiesen hat, dass er knipsen kann. Und
zwei Kandidaten, sage ich mal, für die engere Auswahl haben wir ja jetzt schon mal. Gut, dann kommen wir zu einer zweiten Position, wo es mehr Gerüchte gab. Und zwar ist das die Position des Sechsers. Dadurch, dass sich jetzt Sebastian Rode verletzt hat und wahrscheinlich uns einige Zeit jetzt auf jeden Fall fehlen wird, wird es auf der, sage ich mal, Zerstörerseite, auf der Sechs, auch schon ein bisschen enger. Rustic und So sind ja beides eher so spielende Sechser, wobei Rustic ja eigentlich gar kein Sechser ist. Der ist eher jemand, den du auch vorne mal einsetzen kannst. Ist eigentlich auf der Sechs auch so ein bisschen verschenkt. Spielt ja eher so auf der so halb acht mit So irgendwie zusammen. Das funktioniert schon einigermaßen, aber du brauchst halt schon einen, der vor der Abwehr auch so ein paar Dinger mal abräumt. Das war natürlich ein Sebastian Rode. Das ist auch mit Abstrichen ein Makoto Hasebe, aber halt auch nicht für 30 Spiele plus X. Deswegen ist die Eintracht schon seit einiger Zeit jetzt wohl auch schon auf der Suche. Zwei Namen sind jetzt ein bisschen heißer. Einer hat sich so ein bisschen abgekühlt. Der ist Khéphren Thuram, der Bruder von Thuram aus Gladbach. Und der Sohn, genau, und der Sohn von Thuram.
Lilian Thuram.
Genau, Weltmeister Thuram.
Juventus Turin, Legende.
Ja, du als alter Juve-Fan musst das ja wissen. Von daher.
Aber der Schweinehund war einer derer, die beim Zwangsabstieg dank des Manipulationsskandals eine Arrivederci gemacht haben.
Tja, Arrivederci. Mal gucken, ob Thuram auch Arrivederci zu Nizza sagt. Dort ist er noch per Vertrag mehr oder weniger gebunden. Da aus Frankreich, also wir haben ja schon die Erfahrung mit Kolo Muani gemacht, dass es aus Frankreich die Vereine zwar finanziell völlig fertig sind, am Boden liegen durch diese Geschichten, die sie da mit Canal Plus und diese ganze Sportrechte-Geschichte haben. Also wer es nicht weiß, darf mal ein bisschen sich ergoogeln, wie das mit den Fernsehverträgen in Frankreich gelaufen ist. Das war eine ziemliche Katastrophe. Die Vereine sind auf sehr, sehr viel Geld sitzen geblieben, haben richtig krasse finanzielle Probleme. Der halbe europäische Markt hat schon nach Frankreich gespäht, um sich da günstig Spieler zu kaufen. Nur aus irgendwelchen Gründen wollen sie ihre Spieler halt auch nicht so richtig gerne hergeben. Thuram war die letzte Zeit so ein bisschen aussortiert, wird jetzt aber immer mehr wieder in die Mannschaft rangeführt und scheinbar, und das ist das Letzte, was ich aus Frankreich gehört habe, will der Trainer ihn auf gar keinen Fall verkaufen lassen. Von daher hat sich das Gerücht ein bisschen abgekühlt. Ein anderes Gerücht, was jetzt aufgekommen ist, ist Christian Lakic. Musste ich auch erstmal hier obligatorisch bei Transfermarkt gucken, was das für ein Typ ist. Hab mich dann ein bisschen belesen. Spielt seit einiger Zeit.
Jakic, nicht Lakic. Lakic war ein anderer.
Habe ich Lakic gesagt? Ich meinte Jakic, entschuldige.
Ja, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden.
Das können nur unsere ZuhörerInnen wissen. Die können dann gerne nochmal zurückspulen.
Ihr werdet uns schreiben.
Genau, schreibt uns auf Instagram gerne oder wer unsere Nummer hat, auch gerne per WhatsApp, was ich gesagt habe.
Wir machen eine Abstimmung bei Instagram. Habt ihr Lakic oder Jakic verstanden?
genau, Christian Jakic. Defensives Mittelfeld bei Dynamo Zagreb momentan noch unter Vertrag. Wobei den Berichten nach zufolge, der HR hat es heute geschrieben, seit 3 Tagen suspendiert, weil er einen starken Wechselwunsch hat. Trainiert seit 3 Tagen nicht mehr mit dem Kader. Das heißt, laut kroatischen Zeitungen ist die Spur nach Frankfurt sehr, sehr heiß. Ist da absoluter Stammspieler gewesen, hat jetzt die Champions League Quali-Spiele mitgemacht mit Dynamo, hat in der Liga alles gemacht, hat Europa League gespielt und so weiter und so fort. Scheint eine ziemliche Kante auf jeden Fall zu sein, mit 24 Jahren auch noch relativ in einem guten Alter. Ja, keine Ahnung, ich bin mir jetzt auch ein bisschen unsicher. YouTube-Scouting hat bei mir noch nicht stattgefunden, von daher kann ich nicht so richtig viel dazu sagen. Schwebt so ein bisschen unter meinem Radar. Bei dir auch noch wahrscheinlich noch nicht so drauf gewesen, oder?
Nee, tatsächlich auch nicht. Aber gut, gute Gene hat er wohl.
Ist das so?
Nee, guten Morgen. Nein, never mind, forget it. Ich war gerade kurz.
Hast du doch gedacht, es wäre der Sohn von Sercan Lakic? bevor wir euch voll verirren.
Nee, ich hab den null auf dem Radar. Ich habe den genauso wenig auf dem Radar wie den jüngeren Thuram-Bruder. Und wenig aber auf dem Radar habe hingegen.
Ja.
Der Zug ist abgefahren. Der geht nämlich nach Florenz. Ist der Torreira. Von Arsenal. Das ist ein ziemlich brutaler Spieler.
Das war ein kurzes
Gerücht. Guter Zerstörer.
Das war ein sehr kurzes Gerücht. Ich glaube, da wurde die Eintracht einfach nur als Name-Dropping benutzt, um den Preis für Florenz noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Nehme ich mal stark an. Von daher, vielleicht sind sie dann kurz ins Schwitzen gekommen und haben dann dem Angebot, was sie Arsenal gemacht haben, vielleicht noch irgendwas draufgelegt. Und naja. Dann ist dem eben so. Das ist alles so ein bisschen wundertütenmäßig, aber da müssen wir halt mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ist bei dir noch irgendeine Position vakant, wo du auch noch Probleme sehen würdest?
Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob wir wieder mit Chandler, Da Costa, Durm und Touré in die neue Saison gehen sollten oder vielleicht 2 von ihnen verkaufen und einen vernünftigen Spieler, der als erster rechter Verteidiger spielen dürfte, kaufen sollten.
Das ist halt die Frage, wie sie sich tatsächlich so als in der Viererkette Rechtsverteidiger schlagen. Ich glaube, das haben wir ja seit, ich weiß nicht, 5 Jahren nicht mehr gespielt, so ein System. Zumindest nicht durchgängig. In der Offensivbewegung war es manchmal so, beziehungsweise, ja, unter Hütter war das ja ziemlich flexibel. Da hast du manchmal auch in der Viererkette gespielt, da haben sie aber in sich nochmal rotiert, weil er Kostic sehr viel nach vorne auch irgendwie weggelaufen ist.
Ich weiß nicht, also Da Costa und Touré, wo die zu gefallen wissen, ist in der gegnerischen Hälfte. Und dementsprechend bin ich da am ehesten noch bei weiß nicht, mit der Erfahrung und der Souveränität ein Timothy Chandler in der Viererkette am ehesten noch, aber ja, Durm, wenn dann dem gebe ich da noch die meisten Credits für eine solide Verteidigung in der Viererkette.
Ja, Erik Durm, würde ich auch sagen, der wird sich mit Amami Touré so ein bisschen vermutlich auf der Viererkette, wenn wir denn dann so weiterspielen, auch da so ein bisschen abwechseln. Ich glaube nicht, dass wir auf der Seite noch was tun, weil wir einfach ein bisschen ein Überangebot an Spielern auf der Position noch haben. Wollen wir mal auf die Abgangsseite gucken. Da gab es ja heute auch ein paar wilde Gerüchte. Der Himmel ist wieder über uns herabgebrochen. Die Bild-Zeitung hat geschrieben. Und zwar ist es wohl so, dass Lazio Rom Korea abgegeben hat zu Inter Mailand. Allerdings auch Laie mit Kauf, Verpflichtung, schräger Option, was auch immer. Die wollen dafür oder kriegen dafür roundabout 30 Millionen Euro. Und laut Bild ist das natürlich klar, dass wenn jemand plötzlich viel Geld hat, dass das direkt ausgegeben werden muss für einen Spieler, der ähnlich viel Geld kostet. Ich bin mir da nicht so sicher. Habe ich das Gefühl, dass Philipp Kostic sich gerne unter Glasner so ein bisschen ausprobieren will. Und das, was Glasner, ich weiß nicht, ob du die PK heute gesehen hast. Wahrscheinlich noch nicht. Glasner ist sehr viel mit Kostic auch am Reden, auch was seine Rolle im Spiel der Eintracht angeht. Glasner will ihn viel offensiver einsetzen und will Kostic in mehr Abschlusspositionen bringen. Und ich glaube, dass so eine Rolle, ich glaube, Kostic auch zusagen würde. Ich glaube, der hat da Bock drauf, einfach mal ein paar mehr Tore zu schießen. Und ich glaube, unter Glasner kann der sich auch nochmal ein Stück weiterentwickeln. Und dazu gibt es bei Lazio noch das Problem und in Italien allgemein, in Italien darfst du nur 2 Nicht-Europäer im Kader haben und Lazio hat schon 2 mehr oder weniger, die haben schon einen Serben verpflichtet für 2 Mille von irgendwoher. Der ist aber noch nicht offiziell eingeschrieben wohl. Und das Ding ist, wenn die Kostic halt kaufen müssten, müssen sie den Typen halt direkt wieder loswerden. Dann haben die den gekauft und gleich wieder verkauft. Das ist so eine rechtliche Geschichte, die bei Lazio so ein bisschen im Weg steht. Und mein Herz würde auch wirklich weinen, wenn wir unseren Liebling Philipp Kostic an diesen scheiß Nazi-Verein abgeben würden. Das wäre echt eine Vollkatastrophe für mich. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, Kostic, dann soll er lieber zu Inter gehen oder sowas. Aber bitte nicht, um Gottes Willen nicht zu Lazio Rom. Gut, Inter hat sich jetzt mit Korea versorgt. Aber das hoffe ich tatsächlich nicht. Und die Bild-Zeitung hat zeitgleich noch getwittert, dass es etliche Anfragen oder einige Anfragen aus England für Daich Kamada geben soll, die jetzt kurzfristig reinkommen werden. Der Berater von Kamada hat jetzt wohl in England geklingelt und hat da mal so ein bisschen rumgeforscht und bei Kamada, also da mache ich mir mehr Gedanken, dass er uns verlassen könnte, aber irgendwie mache ich mir weniger Sorgen, wenn er uns verlassen würde, weil ich singe zwar gerne Karma Chameleon, ne, mit in Kamada, unser Seeadler Kamada, sage ich mal. Aber ich hätte weniger Bauchschmerzen, weil wir auf der Position von Kamada im offensiven Mittelfeld mit Hauge und mit Lindström jetzt 2 Hochkaräter uns verstärkt haben. Gut, Younes wird uns verlassen, das steht mehr oder weniger schon fest. Kamada ist gerüchtet nach England. Ziemlich konkret ist wohl schon, dass Steven Zuber zu AEK Athen gehen wird. Das kam heute auch, hat zumindest die griechische Presse berichtet. Das heißt, am Ende gab es heute 3 Abgänge, Abgangsgerüchte mit Kostic zu Lazio, Kamada irgendwohin nach England und Zuber nach Athen. Was sind die, wo du am meisten drauf verzichten könntest, wo du sagst, okay, das vielleicht bringt uns das zumindest noch ein bisschen Geld für die Neuen, die wir dann auch wirklich brauchen und schließt damit eine nötige Kaderlücke. Was sind deine Gedanken dazu?
Also Kamada würde ich eigentlich nicht gehen sehen. Kamada, insbesondere wenn jetzt Younes geht, möchte ich Kamada noch behalten, weil wenn wir, ja, es muss sich nur ein Höge oder ein Lindström, muss auch mal ausfallen, muss mal nach einem Euroleague-Spiel eine Pause bekommen, dann brauchen wir da einfach noch mal jemanden. Da sind wir sonst offensiv im Mittelfeld zu dünn besetzt. Barkok ist noch da, aber Mann, Junge, mach doch mal deinen Job vernünftig. Es ist halt Licht und Schatten immer. Es ist bei ihm eine kleine Katastrophe, leider. Ich würde es mir anders wünschen.
Ja.
Der geilste Typ.
Ja, geiler Typ, geiler Kicker, auf und ab. Ich,
Und, ja.
Ich glaube halt,
deswegen,
dass
also.
wir durch die Local Player Regelung können wir Barkok eigentlich gar nicht verkaufen. Das wäre
Ja.
Nonsens, das wäre Quatsch.
Wollen wir ja auch nicht. Und eben drum. Wir haben dann Barkok, aber er wird halt auch nicht die massigen Spielanteile haben. Er wird uns zumindest auch nicht immer so weiterhelfen können, wie ein Kamada uns weiterhelfen kann in Spielen. Der kann Spiele entscheiden und deswegen möchte ich ihn nicht gehen sehen. Was den Zuba angeht, ja, machen. Der ist solide, den kannst du immer reinschmeißen. Deswegen hätte ich kein Problem damit, wenn er bleiben würde, aber wenn wir für ihn kassieren können, machen.
Gut, bei Zuba werden es wahrscheinlich nur um 3,5, 4 Mille sich drehen,
Das ist auch genug Geld, also.
aber genau, Freddy Bobic hat ihn wohl mit einem fürstlichen Gehalt, ist wohl einer unserer Spitzenverdiener, absurderweise, Steven Zuba bei uns im Kader, von daher wäre das gar nicht so verkehrt, wenn er dann seine Kröten dann auch wieder in Athen weiterverdient.
Eben drum.
Das Ding ist, ich glaube, wir müssen einen verkaufen. Und wenn wir einen verkaufen müssen, dann gerne für 25 Mille Kamada nach England. Das kann er gerne machen. Kann er sich bei Aston Villa oder Everton oder wo auch immer, kann er sich ein bisschen ausprobieren. Da um Platz 10 irgendwo mitspielen. Soll mir recht sein, wir kriegen ein bisschen Kohle. Einzige Bedingung die ich habe, wir verkaufen ihn nicht an West Ham United. Den Fehler machen wir nicht zweimal. An so einen, wie soll ich sagen, unseriösen Club jemanden abzugeben. Ja. Aber
Die
ja,
Affen.
mit Kamada 25 Mille, da hättest du zumindest ein bisschen Spielraum. Dann könntest du den Vinicius holen, hättest noch für nächstes Jahr ein bisschen Puffer, dass du Hauge und Vinicius dann auch gegebenenfalls verpflichten kannst. Das heißt, du musst ja nächstes Jahr musst du ja irgendwas machen. Du hast ja schon eine Kaufverpflichtung für Hauge. Dann hättest du noch eine Kaufverpflichtung für Vinicius und du brauchst Geld, anders kannst du das nicht lösen. Und wenn es am Ende Kamada wird und Kostic bleibt dafür, dann bin ich auch cool damit. Vielleicht sollten wir trotzdem dann, wenn Kamada und Younes gehen, noch jemanden für vorne mit drin irgendwie holen. Im Gespräch, was ich so mitbekommen habe, war mal vor ein, zwei Wochen Ritsu Doan, der letztes Jahr für die Arminia aus Bielefeld ein paar ganz gute Spiele gemacht hat. Ich glaube, der ist jetzt irgendwo in Belgien beschäftigt. Bielefeld hatte sich den damals ausgeliehen. Wäre auch nicht so verkehrt, so als Backup. Na, mit Zuba, Kamada und Younes würdest du drei offensive Mittelfeldspieler verlieren. Da hast du schon ein bisschen was, wo du vielleicht nachbessern müsstest.
Wenn wir Doan bekommen, kann Kamada gehen. Das ist definitiv, das würde ich sogar begrüßen am Ende, diesen Deal, weil für Kamada können wir, wie du sagst, ordentlich was kassieren. Dann könnten wir uns so eine, wenn auch nur ein Leihgeschäft, trotzdem teures Leihgeschäft mit Vinicius eben auch eher noch leisten. Und wenn wir Doan kriegen, mein lieber Scholli, das ist ein geiler Kicker. Den müssen wir holen, wenn wir ihn kriegen können.
Gut, den müssen wir holen, wenn wir ihn kriegen können. Wir werden sehen, was passiert. Wir melden uns nach dem Redline Day dann nächste Woche bei euch. Mal gucken, wann wir uns dann wieder treffen. Nächste Woche, wenn ihr uns dann hört, sind wir schlauer. Und dann hat sich entweder ganz viel Ernüchterung bei uns breit gemacht oder wir sind total voller Euphorie mit einer wahnsinnig krassen Europa League-Gruppe, die wir dann zugelost bekommen, mit geilen Kickern, die wir jetzt bei uns neu im Team haben, mit Verkäufen, die uns Geld eingebracht haben und wo wir jetzt nicht so sonderlich traurig sind, dass sie jetzt unbedingt weg sind. Wir hoffen das Beste. Am besten kriegen wir all das, was wir wollen und schauen wir mal, was Krösche in den nächsten paar Tagen mit Ben Manga und Co. dann noch fabriziert. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Europa League. Damit will ich einleiten in die nächste und ja, fast letzte Kategorie für den heutigen Tag.
Die Dolle 3.
Die Dollen 3, unsere drei Gegner für die Europa League. Lassie, jetzt wird es interessant. Wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gebrütet, wer es denn werden könnte, wie es denn gerade läuft. Momentan laufen die Spiele in den Europa League Playoffs. Ist ganz interessant. bisher haben sich die Favoriten durchgesetzt mit den Glasgow Rangers, mit Fenerbahce Istanbul und Rapid Wien. Momentan nach gespielten 26 Minuten führend aber Randers aus Dänemark gegen Galatasaray. Und auch ein interessanter Nebenaspekt, Galatasaray spielt im Recep Tayyip Erdogan Stadion. Das muss ja so Das ist auch verrückt. Das ist irgendwo so ein kleines Bumsstadion in Istanbul. Ich weiß nicht, ob die Europa League Playoffs die Gala-Fans vielleicht nicht interessiert oder ob da irgendwie auch Lockdown ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da passen 14.000 Leute rein. Aber ich finde es schon sehr merkwürdig, dass ein Stadion nach einer noch lebenden politischen Person benannt ist. Also ich fände es auch sehr merkwürdig, wenn die Eintracht oder Union Berlin jetzt nicht im Olympiastadion spielen würde zeitgleich, sondern die würden im Angela-Merkel-Arena spielen. Das wäre schon sehr merkwürdig. Aber gut, wollen wir uns damit nicht behängen. Genau, Randers führt gerade. Das wäre die dritte dänische Mannschaft tatsächlich im Lostopf. Das wäre auch sehr interessant. Dann wäre es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir vielleicht jemanden aus Dänemark zugelost bekommen. Wir haben uns aber schon mal im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, wer es denn bei uns werden könnte in unserer Traumauslosungen. Wir haben jetzt mal angenommen, dass die Mannschaften, die weiterkommen, die Favoriten sind, die auch die Hinspiele gewonnen haben, beziehungsweise einen höheren Koeffizienten haben und haben daraus so eine kleine Gruppe berechnet, bei der die Eintracht im Lostopf 2 landet. Da sind die Absteiger aus der Champions League schon mit drin, also hier Monaco, wer ist da noch unter, Brøndby, Ferencváros, Raskrad und die sind da schon alle mit eingerechnet. Genau, wir sind in Lostopf 2 gelandet und würden dann quasi jeweils einen Zugelos bekommen aus Lostopf 1 und Lostopf 3 und 4. Das wären dann 3 Gegner, daher die Dollen 3. Ich würde jetzt mal die Lostrommel anwerfen und mal den Lostopf 1 ziehen lassen und würde dich fragen, Lassie, wer ist bei dir im Lostopf 1 der Gegner, den die Eintracht stellen würde, als den vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe?
Ich glaube, ich hatte es schon mal in der vergangenen Saison, als es so darum ging, unsere Champions League-Wünsche zu äußern, genannt und dementsprechend würde ich mir AS Monaco wünschen.
Ja,
AS Monaco. Einfach mal Wiedersehen mit Kovac. Monaco soll ganz schön sein, würde ich gern mal hin und ja. Fände ich ein ganz, ganz spannendes Los mal.
Schön. Der AS Monaco.
Spannend wie machbar.
Spannend wie machbar, aber auch eine tolle Mannschaft. Wiedersehen mit Niko Kovac. Wiedersehen auch, wie heißt der Leverkusener?
Volland.
Kevin Volland. Auch eine starke Mannschaft tatsächlich. Sind zwar dieses Jahr relativ schwach gestartet in der französischen Liga und sind jetzt gegen Donetsk in der Champions League Quali ausgeschieden und dadurch in die Gruppenphase der Europa League gekommen. Vielleicht haben sie dadurch ein bisschen weniger Bock auf die Euro League. Aber wir dafür umso mehr. AS Monaco bei dir vorne mit drin. Bei mir ist es auch eine französische Mannschaft. Die ist tatsächlich on top gelistet mit den meisten Punkten. Und zwar ist es bei mir Olympique Lyon. Liegt einfach daran, ich finde spannende Mannschaft, geiles Stadion, eigentlich ein ziemlicher Scheißverein, die sind auch nicht, also politisch sind die nicht ganz koscher, aber es lässt sich gut erreichen. Mit der Bahn kommst du mit dem TGV eigentlich von Frankfurt direkt nach Lyon. Es ist die Stadt von Paul Bocuse. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwann am Rande mal erwähnt. Das heißt, es ist die Gourmetstadt von Frankreich. Hier kannst du schlemmen, was das Herz begehrt, kannst dich in Rotwein ertränken und mit Gänseleber vollstopfen lassen. Am besten aber nicht so wie so eine Gans, sondern in Maßen das Ganze genießen. Naja, wie dem auch sei. Lyon, interessante Stadt. Ich war schon mal da, tatsächlich beruflich. Frankfurt ist auch Partnerstadt von Lyon. Es hätte tatsächlich auch so ein bisschen so einen freundschaftlichen Aspekt, mal nach Lyon zu fahren. Andere Partnerstädte von Frankfurt sind übrigens auch Mailand und Barcelona, mal so am Rande. Aber Lyon ist auch Partnerstadt von Frankfurt. Von daher, ich war schon mal da, würde gerne mehr von der Stadt sehen, mich gerne da so ein bisschen verköstigen und kenne da auch ein, zwei Leute, die könnte ich da auch mal wiedersehen. Von daher, Lyon bei mir im Lostopf 1 auf einem spannenden Platz. Ich fände es extrem interessant, da zu spielen. Und ich glaube, das Stadion ist auch gar nicht so klein.
Klingt auch wirklich, wirklich rund. Klingt, als hättest du dir echt Gedanken gemacht. Und klingt schön, was du da so auftischt.
Ja, ja, ja. Das ist hier unser liebstes Gericht, Olympique Lyon. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Parallel, wie groß das Stadion von denen ist. Gerade mal gucken. Und Stadion. Achtung, na gut. Stade Gerland. Im Moment hier. Plant man eine neue vereinseigene? Achso, die spielen in einem alten Stadion noch. Okay. Okay, das ist noch gar nicht neu gebaut. Ich dachte, Lyon hätte da schon ein neues Stadion. Doch. Die haben schon ein neues Stadion. Fußballarena seit 2016, 60.000 Plätze. Na, das ist doch mal was. Da kannst du doch damit arbeiten. Das sollte doch passen. Genau, 60.000 Plätze. Ich weiß, du, ob die UEFA mal was verlauten lassen hat bezüglich Auswärtsfans. Ich glaube, für die Playoffs war es bisher ausgeschlossen. Gut, Union ist auch ohne Erlaubnis nach Helsinki gefahren und haben da Leute mit reingenommen. Aber du hast da auch noch nichts gehört, ne?
Nee, habe ich auch nicht.
Na ja, dann schauen wir mal. Lostopf 3. Wollen wir mal anwerfen, die Lostrommel. Und Lassi, du sagst mir, wer ist bei dir in Lostopf 3? Wer wird gezogen für die Eintracht?
Ich hätte jetzt fast schon gesagt, hier Celtic Glasgow. Ach nee, ist ja der zweite Topf, leider. Ja. Können wir nicht kriegen. Lostopf 3, auch spannende Mannschaften dabei. Ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen, was hier so drin ist. Wir haben hier Olympique Marseille, Ludogorets, Razgrad, West Ham. Wir haben Real Sociedad, Betis Sevilla, Fenerbahce, boah, auch gut. Spartak Moskau und Sparta Prag. Ey, das sind ziemlich geile Ziele, allein von den Städten her. Aber auch Mannschaften dabei, gegen die man gerne mal spielen möchte. Und das ist echt eine schwere Entscheidung, wenn ich gerade nochmal so durchgehe.
Es wäre auch abenteuerlich, mal so eine Fahrt nach Razgrad, nach Bulgarien zu machen. Ich weiß nicht, wie gefährlich sowas ist, aber es wäre bestimmt mal ganz interessant, sage ich mal.
Je nachdem, ob du einen Regenbogenschal hochhältst oder nicht, wird es dann möglicherweise gefährlicher. Das
kann ja auch in Russland oder in Tschechien passieren.
Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, so eine Aktion zu starten dort. Wie dem auch sei, ich wünsche mir, vielleicht jetzt nicht so ganz klar, warum, aber das hat so kleine Gründe, Betis Sevilla.
Das wirst du uns jetzt wahrscheinlich erzählen.
Das kann ich tun. Zum einen habe ich neulich einen waschechten Betis Sevilla-Fan kennengelernt. Way Gelmo, an der Stelle, schönen Gruß an dich. Und darüber hinaus will ich halt unbedingt nach Sevilla. Wenn nicht im Finale, dann zumindest in der Gruppenphase. Und nee, es ist einfach mal ein spannendes Ziel. Sevilla, auch eine tolle Stadt. Und wäre einfach mal was Spannendes, was wir so auch noch nicht hatten. Ich weiß gar nicht, ob Eintracht jemals gegen Betis Sevilla gespielt hat. Kann natürlich gut sein. Die haben sicherlich auch eine gute Historie, wenn man mal weiter zurückschaut. Du bist gerade schon so ein bisschen am Tippen. Wir werden es gleich rausfinden. Aber ja, das sind so ein paar Gründe für mich persönlich, warum ich sage, Betis Sevilla fände ich mal ganz geil. Ich will dann auf jeden Fall nochmal nach Sevilla und zwar zum Finale.
Haben 2017 mal ein Freundschaftsspiel gegen die gemacht. 2017 haben das 3-0 gewonnen. Der letzte Härtetest vorm Bundesliga-Start.
Stimmt.
Frankfurt gegen Betis Sevilla in der Brita Arena damals in Wiesbaden muss das gewesen sein.
Wenn du guckst, ach ja.
Das kann ich dir auch sagen, wer die Tore geschossen hat. Ist auch. Ah, das war Anfang 2017, es war in der Pokalsiegersaison quasi.
Mhm.
Aber es stehen keine Daten vorhanden. Es steht nur Niko Kovac Trainer. Leider kann ich dir nicht sagen, wer die Tore geschossen hat. Vielleicht kriege ich das nachher noch irgendwie raus. Ah, warte mal, hier ist auch noch was. Ach, tatsächlich. Die haben auch im Trofeo Ciudad de la Halbfinale 1973-74 hat Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt 4-2 nach Elfmeterschießen gewonnen. Was für ein Halbfinale? War das UEFA Cup? Geisterstunde in Gibraltar. Ich habe das jetzt nur mal ganz schnell ergoogelt. Verfehltes Arrangement der Eintracht beim Elfmeterschießen. Ich glaube, wir haben tatsächlich damals im UEFA Cup gegen, also das war damals hier Cup der Pokalsieger, glaube ich, gegen Betis Sevilla im Halbfinale 73-74 verloren, 4-2 nach Elfmeterschießen. Also haben wir da noch was gut zu machen.
Ja.
Spannend auf jeden Fall. Ich schicke dir das gleich mal, dann kannst du mal, wenn du das mal sehen willst, kannst du dir das gleich mal anschauen und ihr könnt das dann auch im Eintracht-Archiv googeln. Könnt ihr euch mal reingucken.
Echt ganz spannend, ja. Coole Nummer. So, wie sieht es bei dir aus?
In der Gruppe, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ich möchte Kamada nicht an West Ham United verkaufen, aber ich hätte gerne West Ham United als Gegner. Wäre natürlich eine ziemliche Hammergruppe mit Lyon und West Ham United. Hört sich schon fast nach Champions League an, wenn wir ganz ehrlich sind. Wäre wahrscheinlich auch einer der schwersten auf jeden Fall mit Olympique Marseille wahrscheinlich in dem Lostopf. Aber London ist ganz einfacher Grund. Ich kenne mich da aus, ich habe Bock da drauf. Von daher West Ham United. Wir haben immer in Camden Town gefeiert. Das ist dem hier Homeground quasi. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass die Olympiastadion spielen. West Ham ist ja denen ihr Tempel momentan quasi. Und das ist alles sehr weitläufig und eigentlich nicht so geil wie vorher. Haben die auf der White Hart Lane gespielt, glaube ich, war das, ne? Und ist halt nicht so typisch englische Stadion. So ein bisschen wie das Emirates, wo wir auch gegen Arsenal waren. Ja, mehr so europäischer Schnickschnack anstatt englischer Homeground. Aber dennoch in England, ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, zumindest an ein paar Tickets zu kommen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich das mache. Die Arena fasst auch 60.000 Plätze und ihr wisst, in England füllen die die Stadien wieder mit Vollauslastung. Das heißt, West Ham United wäre eine Alternative, die tatsächlich für uns zwar auch sportlich machbar ist, aber wo, sage ich mal, ein Auswärtsspiel nicht ewig weit weg ist, so Corona will. Von daher West Ham United für mich hier so eine Art Kompromisslösung. Lostopf 3. Wie sieht es bei dir in Lostopf 4 aus?
So, was haben wir denn da? Wir haben Galatasaray, wir haben Rapid Wien.
Bei Galatasaray in Anführungszeichen, die liegen gerade zurück. Das könnte auch Randers aus Dänemark sein.
Randers aus Dänemark, Rapid Wien, Legia Warschau, den FC Mittelland, Ferencváros und Sturm Graz, Brøndby IF, Omonia Nicosia.
Tatsächlich ja, hier spannend, dass wir dann, wenn es denn so kommen würde, hätten wir drei dänische Mannschaften in Lostopf 4.
Wir hätten drei dänische, wir hätten zwei österreichische.
Und eine polnische.
Ja. Und eine polnische. Sieht auch ganz spannend aus. Wenn Galatasaray das irgendwie noch schaffen würde, wäre das natürlich ein absoluter Hammer. Das wäre ein Brett. Ja, und ich glaube, ich gehe da mit Brøndby. Wir haben schon schöne Spiele gegen Brøndby gehabt. Schönen Gruß an Michael Turk. Und ja, würde ich mir einfach mal wieder wünschen. Auch ja, dänischer Club für unseren guten Jesper Lindström. Ganz, ganz spannende Nummer sicherlich. Und ja. Fände ich einfach mal ganz spannend und eben auch ganz machbar. Da möchte ich natürlich Mannschaften, die unangenehm zu spielen sind, wie ja Legia Warschau, Rapid Wien, Gala, wenn es werden sollten, aber gut, sieht ja gerade nicht so aus, gerne aus dem Weg gehen und spannend wie machbar hier auch wieder.
Ich würde ich würde aus meiner Fansicht, ich bin würde ich sagen, ich habe einen ganz klaren Favoriten in dieser Gruppe. Ich würde auch gern nach Dänemark. Also ich fände eigentlich alle Ziele, die da sind, richtig geil. Wien. Ich war auch schon bei einem Europa-League-Spiel tatsächlich mal von Rapid Wien gegen Dynamo Minsk. Mal vor Jahren. Da war ich zufälligerweise in Wien in der Woche. Und da hat gerade Rapid Wien gegen Dynamo Minsk gespielt. Im Ernst-Happel-Stadion bei, weiß nicht, minus 20 Grad. Und ich bin mit einer Woche Grippe nach Hause gegangen, weil es eiskalt war in dem Tempel. Ich habe mir für 5 Euro warmen Tee reingezogen in einen 0,5er Plastikbecher. Habe mir die Hände verbrannt und die Eier verkühlt. Aber Rapid Wien ist sicherlich interessant. Fände ich ganz geil. Legia Warschau. Ich glaube, da müssen wir schusssichere Westen mitnehmen. So sehr ich Polen liebe und Warschau, so gefährlich wäre es garantiert auch. Wie gesagt, Dänemark würde ich feiern. Am Ende ist es tatsächlich egal, ob wir noch mit Jylland, Randers oder gegen Brøndby spielen. Aber ich habe jemand ganz anders auf der Liste. Und zwar würde ich dann Punkte sammeln. Und ich wäre damit öfter in der Stadt gewesen oder in dem Stadion, wie beispielsweise in der Allianz Arena in München. Audi Tempel Ingolstadt und diese ganzen Konsorten, Playmobil Arena hier Fürth. Da war ich öfter in Nicosia. Omonia Nicosia wäre mein dritter Besuch in Nicosia. Ist immer gutes Wetter gewesen, das war immer ziemlich geil. Selbst du hast ja selber erlebt, Anfang November irgendwie 25 Grad, Strand, geiles Wetter, Sonne und so weiter. Und da hätten wir sicherlich auch wieder Spaß. Und es wäre auch der dritte Verein, den ich dann in dem GSP-Stadion dann auch gesehen habe. Ich glaube, so heißt das Ding. Und zwar erst Hapoel Nicosia. Dann waren wir gegen Apollon Limassol. Und jetzt der eigentlich ganz geile Verein Nicosia, den ich auch gerne mal angucken würde. Die Grünen von Omonia Nicosia, tatsächlich auch ein ganz sympathischer Verein im Gegensatz zu Apoel, finde ich, kann man mit denen schon ganz gut arbeiten. Da hätte ich Bock auch mal. Ich bin gegen Apoel, als wir da waren, haben wir in so einer Kneipe gesessen. Das ist ja jetzt auch schon, weiß nicht, fast 10 Jahre her. 2013 war das, glaube ich. Da haben wir in der Kneipe gesessen draußen und da kam so ein Langhaariger mit Dreads an und hat auch so ein grünes T-Shirt irgendwie angehabt und hast gesehen, der ist Omonia-Fan und ist ja zu uns gekommen, hat uns angebrüllt, hat gesagt, go Frankfurt, kill them! Habe ich nur gesagt, ah, geil. Sympathisches Kerlchen und das würde ich feiern, die mal wiederzusehen. Deswegen von mir
großartig.
Mein Punkt an Omonia Nicosia.
Ja, cool. Coole Nummer.
Dann stehen
uns. Ja, Zypern wäre auch wieder schön. Absolut.
Ja, ich weiß nicht, wie es da mit Reisebeschränkungen ist. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die habe ich auch nur so halb mitgedacht. Das kommt natürlich immer drauf an, wie sich der ganze Spaß hier in Deutschland entwickelt, in Europa, in den ganzen Ländern. Das wird eine ziemlich nervige Geschichte für uns hier mit der Bucherei und kommen wir überhaupt ins Stadion rein. Ich glaube, bis jetzt sind die Städte, die ich immer gefahren bin ich immer in die Stadien reingekommen. Ich glaube, dieses Jahr wird es die Premiere geben, dass ich irgendwo hinfahre und einfach nicht ins Stadion reinkomme und trotzdem halt da bin. Mal gucken, wie es denn so sein wird. Meine Reisegruppe, mit der ich immer unterwegs bin, Grüße gehen raus nach Tübingen, die werden morgen wahrscheinlich genauso wie ich 12 Uhr am Rechner oder am Fernseher sitzen und dann mal gucken, was bei rumkommt. Und dann werden wir uns, wenn denn feststeht, wann wo gespielt wird, kurz schließen und gucken, wohin die Reise geht. Dann schauen wir mal, was machbar ist. Und ja, werden wir sehen, was am Ende bei rauskommt. Mit der Gruppe, die wir jetzt gerade zusammengestellt haben, wären wir beide, glaube ich, ganz zufrieden, oder?
Ja, sowohl deine als auch meine. Also klar, meine muss mir ja gefallen, sonst hätte ich es nicht zusammengestellt, aber auch deine gefällt mir sehr, sehr gut. Gucken wir mal, was kommt und hoffen wir, dass es nicht eine böse Todesgruppe werden wird.
Was wäre denn so eine richtig beschissene Gruppe?
Richtig beschissen wäre natürlich Napoli, West Ham, und zugleich dann vielleicht noch Legia Warschau. Das wäre schon unangenehm. Das wäre gefährlich auf jeden Fall. Da müsste man echt aufpassen.
Ja, ja, oder so Zagreb ist, glaube ich, auch nicht easy.
Fenerbahce. Spartak, Fenner, das sind auch wirklich schwierige Mannschaften.
Ja, hier Dynamo Zagreb, Spartak Moskau und wie du eben schon gesagt hast, Legia Warschau. Ich glaube, da braucht man wirklich schusssichere Westen, um da irgendwie sicher hin und wieder wegzukommen. Von daher, wir gucken am Ende, was bei rumkommt. Ich hoffe, es sind ein paar nette Ziele für uns dabei, wo wir uns einfach ein bisschen die Füße vertreten können, die Farben der Eintracht nach Europa tragen und wieder Spaß haben. Das ist, denke ich, die Hauptsache. Hoffentlich haben wir auch wieder Spaß in der nächsten Woche. Und jetzt hoffe ich, die richtige Taste zu treffen. Das weiß ich nämlich gerade nicht, was da die richtige war. Ich gucke mal.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Ich habe es nicht verlernt. Kurzer Ausblick auf Bielefeld. Transfertechnisch wird sich, denke ich mal, die nächsten 24 Stunden, 48 Stunden nicht mehr so viel ergeben. Von daher gehen wir mal von dem Kader aus, den wir haben. Amami Touré steht nicht zur Verfügung. Wie würdest du gegen Bielefeld auflaufen? Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, was die Torgefälligkeit angeht. Ob ein Boré alleine das vorne lösen kann oder ob Glasner jetzt versucht, mal einen Ragnache von Anfang an reinzuwerfen. Wie würdest du das lösen und was sind deine Gedanken zum Spiel und dein Tipp? Wir würden es relativ kurz halten, glaube ich. Schon spät.
Frage erstmal nach dem System und ich würde gerne das alte System wiedersehen und würde mit einer Dreierkette hinten, respektive Fünferkette mit offensiv stehenden Verteidigern spielen lassen. Dementsprechend würde ein Lenz bei mir rausrücken für dieses Spiel. In diesem System nicht brauchbar. Und wobei kann man Lenz nicht auch mal auf rechts rüberschieben? Vielleicht auch noch mal eine Idee, aber nein, ich denke, da würde es dann darauf hinauslaufen, erstmal Trapo im Tor ist ja klar, in der Verteidigung dann, ich glaube, ich würde gegen Bielefeld Tuta mal wieder die Chance geben, um ihm so ein bisschen den Rücken zu stärken, um ihm zu zeigen, du bist noch Teil der Mannschaft. Wohlgemerkt, wenn er gut trainiert hat, wenn er scheiße trainiert hat, dann, das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht, dann würde ich ihn halt als Trainer auch nicht spielen lassen. Aber so an sich fände ich es eigentlich einen ganz schönen Gedanken mal, damit er nicht vollkommen das Selbstvertrauen verliert. Und klar, ansonsten Hinti zentral und Dicker links. Entsprechend dann Kostic auf dem linken offensiven Verteidigerposten und rechts dann, auch weil Durm wohl jetzt nicht ganz fit sein soll, Da Costa. Mhm. In dem System gefällt mir Da Costa halt auch eigentlich ganz gut und von daher...
Ich würde tatsächlich, ich glaube, wenn du Dreierkette spielst, ist Da Costa mit seiner Dynamik als Schienenspieler, glaube ich, besser als ein Erik Durm. Ich glaube aber so ein bisschen an die Viererkette, weil das gegen Augsburg mir von der Grundsicherung eigentlich schon besser gefallen hat. Natürlich hast du dann eine Position mehr oder weniger in der Kette verschenkt, hast dann natürlich ein bisschen mehr Stabilität vielleicht so mit drin. Muss man halt gucken, wie man es macht. Die Mannschaft scheint ja damit zumindest defensiv ganz gut umgehen zu können. Gegen Augsburg haben sie ja eigentlich nichts groß zugelassen. Von daher würde ich tatsächlich mit der Viererkette gehen, würde hinten gar nicht so groß was umstellen, auch in der Mitte und dann Flügel nicht und tatsächlich auch vorne nicht, wobei ich mir überlegt habe, für Boré mal Ragnar Ache zu bringen, aber ich würde es einfach... Probiert es nochmal, die haben die Woche lang zusammen gekickt, die haben nochmal versucht irgendwie da sich im Training Sachen auch rauszuspielen. Wahrscheinlich wird Glasner irgendwas umstellen. Vielleicht lässt er mal einen, vielleicht probiert das mal mit einem Sechser, kann ja auch mal sein. Nimmt einen Rustic raus und nimmt dafür einen zweiten Stürmer mit rein. Versucht es dann noch eine noch offensivere Variante irgendwie zu fahren. Da muss natürlich aber auch ein bisschen Absicherung nach hinten irgendwie da sein. Ich weiß es nicht. Ich gehe fast davon aus, dass wir ähnlich spielen wie davor. Auch mit dem Gedanken, ein Younes ist nicht dabei, weil der mit Al-Shabaab irgendwie schon wahrscheinlich einig ist. Ein Kamada sollte eher Wechselgedanken haben, wird vielleicht sogar ein bisschen geschont. Von daher gehe ich davon aus, dass Lindström und Torge spielen und Boré vorne wie gehabt. Und erste Einwechslung für mich vielleicht dann Rangnache, wenn es denn nicht so passt, wie sie es vorhaben. Und Philipp Kostic wieder Flanken ins Nichts schlägt, die zwar perfekt ankommen, aber leider kein Spieler vor Ort ist, der die verwandeln kann. Ich hoffe, dass sie ein bisschen daran gearbeitet haben und denke aber, das wird schon irgendwie passen. Genau, von daher, Daniel, dein Tipp für das Spiel.
Ganz kurz, ich würde noch meine Aufstellung komplettieren, weil ich da noch ein bisschen was vorhab, was vielleicht auch nicht jeder so machen würde. Rustic So auf der 6 und ich würde entsprechend dann vorne mit einer Dreierkette quasi spielen. Lindström, Ache und Horge.
Kostic rauslassen?
Nee, Kostic spielt ja bei mir in der Fünferkette.
Ach so, ist ja Fünferkette. Ah, entschuldige. Mhm.
Genau, und dementsprechend würde ich sagen, Ache, weil er mir tatsächlich im Ansatz schon mal ganz gut gefallen hat, als er eingewechselt wurde gegen Augsburg. Und weil er sich bei Olympia letztendlich auch als Vollstrecker bewiesen hat und auch gezeigt hat, dass er Flanken annehmen kann und zu verwalten weiß, würde ich sagen, ihn mal vorne rein, mal gucken, was passiert, mal gucken, wie er es macht, ihm einfach mal eine faire Chance geben und zusehen, dass er gut gefüttert wird.
Ja, genau. Sind wir doch mal gespannt, wie es am Ende wird. Ich glaube, also ich könnte auch mit deiner Aufstellung leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, wie es am Ende wird. Wir beide haben jetzt mal unsere Aufstellung, unsere Tipps rausgehauen. Wir haben unsere Tipps für die Europa League rausgehauen und ja, hoffen wir mal, dass alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Ihr werdet es dann nächste Woche von uns erfahren, ob wir damit zufrieden waren, was in den nächsten 4-5 Tagen passiert. Ich hoffe doch sehr und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Lassie, du guckst so fragend. Haben wir aber was vergessen?
Haben wir unsere Tipps fürs Spiel rausgehauen?
Ach, Entschuldigung. Ich bin noch unter Medikamenten. Ich bin noch unter Medikamenten. Da bin ich leicht sediert. Entschuldige, wenn ich da was vergessen habe. Tipp doch mal.
Ich tippe einen 2-0-Sieg Eintracht so.
So, und ich tippe 1-3 für die Eintracht. In diesem Sinne, ab in die Rinne, ab ins Bettchen.
Auf jetzt.
Falscher Button. Das kann jetzt auch passieren, dadurch, dass ich noch leicht zitiert bin. Welcher war denn das jetzt nochmal?
Ab ins Bett.